das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine ist vom Tisch, nicht aber der Streit um die Wahlen in der Ostukraine. Unsere Tagesthemen. Ostukraine vor der umstrittenen Wahl in den Separatistengebieten. USA wachsende Unzufriedenheit mit Präsident Obama und Fukushima. Ein exklusiver Blick in die zerstörten Reaktoren. Das Aufatmen war groß, dass sich Russland und die Ukraine vergangene Nacht unter Vermittlung der EU einig geworden sind. Bis einschließlich März nächsten Jahres wird Russland die Ukraine den eisigen Winter hindurch wieder mit Gas beliefern. Gar nicht einig aber sind sie über die für Sonntag angesetzten Wahlen in den von den Separatisten besetzten Gebieten von Donetsk und Luhansk. Dort in der Ostukraine sind alleine in den vergangenen 10 Tagen nach Angaben der UN mehr als 300 Menschen getötet worden. Der Donetsker Separatistenführer Sachatschenko weiß, Russland wird das Ergebnis der Wahl anerkennen, auch wenn die Abstimmung aus Sicht Kiews und der EU illegal ist. Kolinea Tai.
Anstehen für Öl, Mehl, Konserven. Seit 4 Monaten haben sie keine Rente bekommen, klagen die, die hier ausharren. Die Schlangen werden länger, der Winter hat angefangen in Donetsk. Vor der Technischen Hochschule warten Studenten auf einen Rebellenpolitiker. Blumen für den selbsternannten Premierminister der Donetsker Volksrepublik. Er ist auf Wahlkampftour. Seinen Staat will er an der Urne legitimieren lassen, sagt Alexander Sachatschenko. Seine Konkurrenten kennt hier kaum einer. Eine echte Opposition gibt es nicht. Also ich werde für Sachatschenko stimmen. Nun, ich weiß nicht, er gefällt mir einfach. Wann will er das alles hier beenden, werde ich ihn fragen, diesen Krieg. Denn wir haben ihn satt, man hat kein Leben mehr. Wenn du den Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor, wird Sachatschenko ihm antworten. Seid stolz, hier studieren zu dürfen. In diesem Hörsaal waren einst viele sowjetische Funktionäre. Der Rektor stellt neue Lektüre vor. Lest euch das durch. Der Bericht eines Generals aus dem Zweiten Weltkrieg, der gegen die Faschisten kämpfte. Die Geschichte wiederhole sich, leider. Deine Waffe ist dein Lehrbuch. Das sagt Sachatschenko zu einem Studenten. Deine Zeugnisse sind deine Haubitze. Wenn du gute Noten hast, dann ist das der größte Schlag gegen die ukrainische Wirtschaft. Ihr werdet in unseren Ministerien arbeiten, verspricht der Wahlkämpfer. Unser Land ist reich und was zerstört ist, das werden euch ukrainische Kriegsgefangene wieder aufbauen müssen. Diese Halunken von den ukrainischen Bataillonen, die werden unsere Kohleminen wieder instand setzen und unsere brachliegenden Felder säubern, die voller Minen sind. Harte Töne in Richtung Kiew. Kompromisse scheinen unmöglich. Keine guten Aussichten für einen echten Frieden in der Ukraine.
Als Barack Obama vor 6 Jahren zum Präsidenten gewählt wurde, hat nicht nur das schwarze Amerika gejubelt. Die Hoffnungen waren damals so groß, wie es heute bei vielen die Enttäuschung ist. Laut Umfragen ist Obama derzeit unbeliebter als seine Vorgänger Bush und Clinton. Und ausgerechnet jetzt steht ein wichtiger Stimmungstest an. Denn alle 2 Jahre werden in den USA 1/3 der Senatoren und das gesamte Abgeordnetenhaus neu gewählt. Einmal parallel zur Präsidentschaftswahl und einmal genau dazwischen. Und gerade bei diesen Zwischenwahlen, den sogenannten Midterm Elections, werden die Präsidenten oft empfindlich abgestraft. Und so fürchten am Dienstag Obamas Demokraten um ihre Mehrheit im US-Senat. Würden sie diese verlieren, ebenso wie bei den Zwischenwahlen 2010, die im Repräsentantenhaus, wäre der Präsident wohl vollends handlungsunfähig. Die Republikaner fühlen sich im Aufwind, auch in den traditionell heiß umkämpften sogenannten Swing States. Tina Hassel berichtet aus Iowa.
Smalltown America, Wahlkampf tief im Mittleren Westen. Zwischen Getreidefeldern und Schweineställen genießt der Kongress hier kein gutes Ansehen. Doch bei den Farmern hat sich herumgesprochen, dass eine von hier, die schießen kann und Tacheles redet, im fernen Washington aufräumen will. Selbst wortkarge Schweinebauern sind darauf stolz.
Wir brauchen da jemand mit gesundem Menschenverstand, mit beiden Beinen auf dem Boden. Und Joni ist genauso jemand. Ich bin Joni Ernst. Ich habe früher Schweine kastriert. Wenn ich nach Washington gehe, weiß ich, wie man mit schmutzigen Viechern umgeht. Mutter, Soldatin, konservativ, lassen wir sie quieken. Das kommt an bei der republikanischen Basis. Längst ist Joni weit über Iowa hinaus zum Star der Konservativen geworden. Die Regierung hält sie für ein bürokratisches Monster, Obama für einen Schwächling. Sie will Steuern kürzen, die Gesundheitsreform zurückdrehen und Amerika wieder stark machen. Washington reagiert doch nur, statt zu sagen, wo es lang geht. In der Außenpolitik, beim Militär, bei Ebola oder den irren IS-Kämpfern. Wir sind zu zahm, wir brauchen endlich wieder Führung. Seelenbalsam für viele Veteranen. Joni war selber beim Militär, heute ist sie Kommandantin von Iowas Nationalgarde. In Schlepptau hat sie einen politischen Veteran, den Senator John McCain. Ein strammer Gruß, eine eigene Welt. Joni weiß auch diese Klaviatur zu spielen. Wenn sie Obamas Passivität kritisiert, hört man ihr zu. Ich habe 150 Soldaten aus Iowa im Irak angeführt. Unsere Armeestiefel waren am Boden, dort, wo wir heute den IS alles terrorisieren lassen. Da applaudieren auch die, die sich von Frauen nur ungern etwas sagen lassen. Joni ist der Gegenentwurf zum Politikgeschäft in Washington, wo man nur redet und nichts geschafft bekommt, denken zumindest die Farmer. Sie hat im Schweinestall gearbeitet, genau wie ich. Sie weiß, was harte Arbeit ist. Sie kennt die Werte von Iowa. Obama durfte sich in Iowa gar nicht erst zeigen. Darum hatten seine Parteifreunde gebeten. Zu knapp ist das Rennen, zu verhasst der Präsident.
Einen Tag des Zorns sollte es heute nach dem Willen der palästinensischen Fatah-Partei werden. Ein Aufstand gegen die Israelis, weil gestern der Tempelberg, die Gebetsstätte der Muslime, abgeriegelt wurde. Mehr dazu in den Nachrichten mit Linda Zervakis.
In Ostjerusalem und im Westjordanland blieb die Lage heute angespannt. In mehreren Orten gab es Ausschreitungen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften. Doch die befürchtete große Welle der Gewalt blieb vorerst aus. Tausende Polizeibeamte bewachten wichtige Plätze in Jerusalem. Der Tempelberg blieb gesperrt. Nur Muslime über 50, Frauen und Kinder durften ihn betreten. Viele Gläubige beteten daher in den Straßen Jerusalems. Nach den gewaltsamen Ausschreitungen der vergangenen Tage hat der Präsident von Burkina Faso, Compaoré, heute nach 27 Jahren sein Amt niedergelegt. Erneut gingen Zehntausende seiner Gegner in der Hauptstadt Ouagadougou auf die Straße. Inzwischen übernahm der Armeechef die Macht und kündigte die Bildung einer Übergangsregierung an. Ungarns Regierung will vorerst auf die umstrittene Internetsteuer verzichten. Ministerpräsident Orbán begründete, die Bevölkerung lehne die Steuer ab. Zehntausende Menschen hatten tagelang protestiert. Gegner des rechtskonservativen Orbán befürchteten, Kritik im Internet werde eingeschränkt. Auch die EU kritisierte die Steuer. Orbán hatte zuvor die Freiheit der Medien und Kompetenzen der Justiz beschnitten. Im Schweizer Gotthard-Basistunnel wurde heute die letzte sogenannte goldene Bahnschwelle gegossen. Mehr als 10 Jahre wurde am längsten Eisenbahntunnel der Welt gebaut. Schweizer Medien sprechen von einer Jahrhundertbaustelle. Die ersten Züge sollen 2016 durch die 57 Kilometer lange unterirdische Alpentrasse fahren. Evangelische Christen feiern heute den Reformationstag, wie hier in der Weimarer Herderkirche. Der Reformationstag erinnert an Martin Luther. Der Überlieferung nach hatte er vor fast 500 Jahren 95 Thesen an der Schlosskirche Wittenberg angeschlagen und unter anderem den katholischen Ablasshandel angeprangert. Die von ihm beabsichtigte Erneuerung der Kirche hatte eine Spaltung in katholische und evangelische Kirche zur Folge. In den USA ist bei einem Testflug ein privates Raumfahrzeug abgestürzt. Dabei kam einer der beiden Piloten ums Leben. Der andere wurde schwer verletzt. Mit dem Raumfahrzeug Spaceship Two wollte die Betreiberfirma Privatleute an die Grenze des Weltalls befördern. Es ist der zweite Unfall in der privaten Raumfahrtindustrie binnen einer Woche.
Vor 3,5 Jahren bebte in Japan die Erde und infolgedessen kam es im Kernkraftwerk Fukushima zu einer Explosion, die riesige Mengen von Radioaktivität freigesetzt hat. Es war die schwerste Reaktorkatastrophe seit Tschernobyl. Mit weitreichenden Konsequenzen, zum Beispiel dem beschlossenen Ausstieg Deutschlands aus der Atomkraft. Vor Ort aber werden die Menschen noch über Jahrzehnte mit den Folgen des Super-GAUs kämpfen. Ein AD-Fernsehteam um Ranga Yogeshwar durfte jetzt als erstes ausländisches Team im Reaktor in der Sperrzone drehen. Eine beklemmende Reportage. Uwe Schwering.
Momente wie aus einem Endzeit-Epos. Umherirrende Rinder. Siedlungen, die schneller zerfallen als Radionuklide. Aberwitzige Säuberungsaktionen. Die Botschaft, die ARD-Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar und sein Filmteam mitbringen aus Fukushima: Die Atomkraft ist nie ganz beherrschbar. Nicht im Reaktor und schon gar nicht nach einem größten anzunehmenden Unfall. Hinter der Sicherheitsschleuse.
3 Lagen Handschuhe.
Anzug und Maske schützen nicht vor Strahlung, aber vor radioaktiven Partikeln auf der Haut oder vor Aufnahme in den Körper. 6.000 Arbeiter räumen auf, was doch nie wieder aus der Welt zu schaffen ist. Der hochstrahlende Nachlass an die Menschheit. In den Ruinen von Block 1, Block 2 und Block 3. Das ARD-Team erkennt, was Japan leistet, logistisch und technisch. Aber auch, dass noch nichts besser wird. Es wird nur nicht noch schlimmer.
Wenn ich im März 2011 hier gestanden hätte, dann wäre das Wasser noch etwa 4 Meter höher gewesen. So hoch war die Tsunamiwelle und man sieht die Schäden immer noch. Also hier wurde sehr viel zerstört und das war ein Teil eben, der diese Katastrophe auslöste.
Und das Wasser holt die Ingenieure aufs Neue ein. Unter den Reaktoren vermischt sich Grund mit Kühlwasser. Hunderte Tonnen jeden Tag. Man pumpt, lagert, reinigt, aber kommt nicht hinterher. Und was soll bloß in vielen Jahren mit den geschmolzenen Brennstäben geschehen? Wie sich nähern? Wie die strahlende Masse bergen? Dies war einmal ein Kernkraftwerk. Alles, was es jetzt noch produziert, sind Fragen. Nur draußen in der Sperrzone bekommt Kontur, was sich sonst unseren Sinnen entzieht. Radioaktivität. Die Straßen gesäumt mit Landschaften aus schwarzen Säcken. Säcken mit verstrahlter Erde. Und eine Frage mehr. Wohin nur damit?
Und die ganze Reportage Ranga Yogeshwar in Fukushima sehen Sie am Montag um 22.45 Uhr gleich nach den Tagesthemen. Uns bleibt jetzt noch der Blick auf das Wetter. Sven Plöger, der November beginnt, aber anscheinend wird er noch am Wochenende mal die 20 Grad Marke. Habe ich recht?
Ach, Thomas, es gibt so schöne Versprecher, die haben einen langen Erhaltungswert. Und was ich an der Stelle sagen kann, ist ja, die Marke wird geknackt, außer in den Regionen, wo der Nebel eine zähe Geschichte ist. Und bevor wir mit dem warmen November starten, gucken wir kurz mal auf den warmen Oktober, denn der geht ja nun zu Ende. Das sind die Abweichungen, immer angegeben in Kelvin, hat die gleiche Schrittweite wie Grad Celsius, wird aber in der Meteorologie immer bei Abweichungen genutzt. Und man sieht hier eine große Fläche, die übrigens auch Hamburg einschließt, mit mehr als 3 Kelvin Abweichung. Ganz im Westen war es ein bisschen weniger, aber eben auch deutlich zu warm. Und in Hamburg sogar gab es den wärmsten Oktober überhaupt je. Also ein Allzeitrekord mit 13,1 Grad Mitteltemperatur, knapp über dem Wert von 2006, der Durchschnitt 9,8 Grad. Nun die Wetterprognose und Sie sehen ein großes Tief hier hinter meinem Kopf übrigens, und zwar über Island. Und hier zwischen der Warmfront von diesem Tief und der Kaltfront liegt der Warmsektor. Und genau da drin landen wir. Aus Südwesten kommt also sehr warme Luft zu uns rein. In der kommenden Nacht schließen sich vor allen Dingen im Süden wieder verbreitet die Nebelfelder, gilt auch für den Nordosten. Da bleiben sie noch, sonst ist es teils klar oder leicht bewölkt. Tiefstemperaturen, wenn es klar bleibt, in höheren Tallagen mal bis minus 1 Grad, sonst 4 bis 9, im Westen 10 bis 13. Und der morgige Vormittag startet im Westen schon richtig schön. Im Süden gibt es die zähen Nebelfelder, Nachmittag sind die dann meistens weg. Am mühsamsten ist es für die Sonne im äußersten Nordosten, am tollsten scheint sie hingegen auf den Bergen. Und schauen Sie mal, Die Durchschnittstemperaturen, sage ich schon, die Höchsttemperaturen 18 bis 23 Grad, bei Dauernebel nur 9 und die 0-Grad-Grenze übrigens oberhalb von 3000 Meter in den Alpen. Der Wind kommt aus südlichen Richtungen, an der Nordsee Stärke 5. Kurz zum Schluss die Aussichten, der Sonntag nochmal prima, von Westen erste Wolken, sehr warm. Montag dann im Westen erster Regen, im Osten nochmal warm. Also an dem morgigen Novemberstart, Thomas, kann sich so mancher Mai ein Beispiel nehmen.
Das sind gute Nachrichten. Vielen Dank, lieber Sven. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Sie sehen jetzt den Tatort Heimatfront mit den Saarbrücker Kommissaren und um 1 Uhr das Nachtmagazin mit Susanne Stichler. Wir sind natürlich morgen wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch die Nacht.